SWR 2 Zeitgenossen.
Dass Hans Magnus Enzensberger immer wieder gleichzeitig mit mehreren Dingen, Themen, Interessen, Projekten beschäftigt ist, wissen alle, die im Lauf von Jahrzehnten die Veröffentlichungen dieses Schriftstellers, Intellektuellen, Dozenten und Verlegers verfolgt haben. Dass er immer wieder überraschend sein kann, das hatte ich gehört. Und dennoch war ich nicht darauf vorbereitet, in der luftigen Höhe seiner Wohnung am Englischen Garten in München einen Mann anzutreffen, der partout nicht über sein Leben sprechen wollte. So, als gäbe es da gar nichts zu berichten. »Schauen Sie«, sagte Enzensberger, »alles, was ich Ihnen da erzählen würde, wäre nichts als eine einzige Lüge. Ich würde rückblickend Ereignisse fälschen, ich würde Peinliches auslassen, Wichtiges überinterpretieren oder die Vergangenheit schönfärben. Deswegen habe ich auch nie eine Autobiografie geschrieben. Alle Autobiografien sind nichts als eine Selbsttäuschung.« So kam es zu unserem nun folgenden Gespräch, in dem Enzensberger aufräumt mit den Legenden und Erzählungen, die wir alle um unser Leben ranken. Er spricht von der Wahrheit und der Fiktion, von seiner Tochter und der Unmöglichkeit, ihr von seiner Vergangenheit zu berichten, von der Literatur und den Geschichten, die sie schreibt, damit die Welt uns etwas bietet, was uns die Realität vorenthält. Und dennoch erzählt er viel über sich selbst. Viel von dem Enzensberger, den kaum jemand kennt. Diesem kleinen Robert, der sich mit einem Regenschirm in die Lüfte erhebt, und diesem Zappel-Philipp, der er immer noch sein kann. Figuren aus dem Struwelpeter, die in seinem Leben als Erwachsener einen Platz behielten und einfließen in seine Jugendbücher und seine neuen Gedichte, die demnächst unter dem Titel »Leichter als Luft« auf den Markt kommen.
Nun muss ich Ihnen eben bekennen, dass ich in diese Sendereihe hier, wo die Leute ihre Lebensgeschichten erzählen, und aus bestimmten Gründen habe ich dazu eigentlich keine Lust. Und ich kann Ihnen ja gerne erklären, woran das liegt. Es gibt vielleicht die meisten Schriftsteller haben ein starkes autobiografisches Interesse, besonders Erzähler. Das darf einen ja nicht wundern, weil jeder, der einen Roman zum Beispiel schreibt, muss mit einem bestimmten Material arbeiten. Und das naheliegendste Material, das so ein Schriftsteller hat, ist natürlich seine eigene Lebenserfahrung. Also, dass jetzt Martin Walser am Bodensee, und er erinnert sich, wie das war, seine Kindheit. Ja, das ist ein Teil seines Kapitals als Erzähler. Da kennt er sich aus. Da erinnert er sich oder glaubt sich zu erinnern, und er macht daraus eine Fiktion, einen Roman.
Oder ja, aber dann schreibt man doch immer über sich. Also man schreibt vielleicht nicht über sein privates Leben, aber man schreibt seine persönlichen Erfahrungen auf. Nicht direkt und nicht konkret, aber das, was man in seinem Fundus hat, was man darüber hinaus reflektiert, dann kreist man aber doch eigentlich immer um sich selbst.
Das glaube ich eben nicht. Das sind eben ganz verschiedene Auffassungen. Schauen Sie, ich meine, Balzac war kein Baron, der war auch nicht ein armer Junge, der war auch kein Bauer, der war auch kein Offizier. Und trotzdem hat er die Comédie Humaine geschrieben, die die ganze damalige französische Gesellschaft dargestellt hat. Also, der ist ganz anders vorgegangen. Viele amerikanische Schriftsteller, das ist gar nicht so, dass jeder Schriftsteller nur aus seinem eigenen Erfahrungsbereich. Es gibt so etwas wie Recherche, es gibt so etwas wie das Beobachter, eine Beobachtersituation. Und wie gesagt, wenn das schon bei den Erzählern so ist, bei den Romanciers, dann gilt das vielleicht noch viel mehr für andere Autoren, also für einen Lyriker zum Beispiel oder für einen Essayisten. Der ist überhaupt nicht darauf angewiesen, seine eigene Lebensgeschichte hier zu verwenden. Ja? Die kann zwar auch eine Rolle spielen, aber diese Rolle wird wahrscheinlich marginal sein. Und im Übrigen ist es dann so, wenn man jetzt vom Roman weggeht, einen Schritt zurück, und wirklich von der Autobiografie spricht, dann muss man doch wahrscheinlich sagen, dass das Moment der Selbsttäuschung, das darin liegt, eigentlich unüberwindlich. Mir jedenfalls erscheint es unüberwindlich. Das heißt nicht, dass diese Autobiografien wertlos wären und so weiter. Es gibt ja ganz berühmte und große Autobiografien. Aber es ist eine Frage der Perspektive, und meine Skepsis ist sozusagen eine erkenntnistheoretische Skepsis, weil ich der Ansicht bin, dass die Autobiografen nicht, weil sie einen reinlegen wollen, sondern aus prinzipiellen Gründen immer lügen. Sie müssen ja lügen, denn so wie es war, kann er es ja nicht erzählen. Warum kann er es nicht erzählen? Das hat erstens den perspektivischen Grund, dass er es ja aus einer Distanz erzählt, also zwischen das, was damals passiert ist, und dem heutigen Erzähler liegen ja Jahrzehnte, ja, und diese Jahrzehnte färben, beeinflussen, verändern das, was eigentlich passiert war, ja, sodass das niemals eins zu eins dargestellt werden kann. Dazu kommen noch viel naheliegendere und simplere Gründe, nämlich natürlich die Tendenz zur, das muss ja eine Geschichte daraus werden, das heißt, die muss eine Struktur reinkommen. Diese Struktur ist aber ein Produkt von dem Schreiber und es liegt gar nicht in der Sache selbst, sondern das bringt er ja erst herein. Das heißt, es ist ein Kunstprodukt, was entsteht. Es ist eine Fiktion. Es ist also eine ganz bestimmte Fiktion, die aber, weil sie sich Autobiografie nennt, nie ganz zugeben will oder kann, dass sie eine Erfindung ist.
Einverstanden. Ich bleibe trotzdem beharrlich. Nehmen wir nur mal das Beispiel Ihres jüngsten Romans. Das ist ein Jugendroman. Robert, wo warst du? Der Junge ist 14 und er reist immer wieder in eine andere Zeit. Dann habe ich mal in Ihrer Biografie zurückgerechnet. Wann waren Sie 14? Das war ungefähr 1944. Sie waren 14, 15 und Sie sind mitten aus der Schule in den Volkssturm eingezogen worden. Und da habe ich mir mal überlegt, Sie sagen, das hat nichts mit Ihrer Geschichte zu tun. Könnte nicht dennoch etwas eingeflossen sein von Ihrer Geschichte als 14-Jährige, von einem Jungen, der sich nun wirklich aus seiner Zeit wegwünschte, aus der Gegenwart hinwegwünschte? Das heißt, Ihr ursprünglicher Interessepunkt, etwas zu beginnen, mag dennoch etwas mit Ihren Erfahrungen zu tun haben.
Aha, ja, so wird schon eher ein Schuh daraus. Aber an diesem Beispiel sieht man ja, dass der eine, der das direkt angeht, das ist der Autobiograf, der schreibt, ich schreibe jetzt mein Leben auf, und der andere, der indirekt vorgeht, also der nie eins zu eins versucht zu beschreiben, wie es da war, sondern der nur irgendeinen psychologischen Ansatz hat, den findet er möglicherweise in seiner eigenen Vergangenheit. Das ist vollkommen richtig. Nun muss man aber sagen, warum gefällt mir diese Methode besser? Ja, weil dieser 14-Jährige bin ich und bin zugleich nicht ich. Das gefällt mir ja viel besser. Denn wenn es nur ich wäre, ich glaube eben nicht, dass ich so interessant bin, dass es ein ganzes Buch tragen könnte, sondern was mich interessiert, ist dieser 14-Jährige, der jeder andere 14-Jährige auch sein kann. Das heißt, ich glaube, alle 14-Jährige haben diesen Wunsch. Alle 14-Jährigen sind Eskapisten, die meisten jedenfalls, träumen von etwas anderem. Sie wollen raus, daher der Abenteuerroman, daher die Lektüre, daher das Kino, daher das manche Videospiele und so weiter. Sie können das an dem, was die interessierte 14-Jährigen, können sie das ja studieren. Und insofern mache ich mir zwar meine eigenen Erfahrungen zunutze, aber ich stelle sie nicht eins zu eins dar, sondern das ist nur ein Moment, um zu verstehen, wie 14-Jährige sind. Sehen Sie zum Beispiel, als einer der großen Väter der europäischen Autobiografie gilt Rousseau. Rousseau mit seinem Emil, er hat es also ganz genau beschrieben, und auch mit der Beteuerung, der Aufrichtigkeit. Also er hat geglaubt, wahrscheinlich hat er das wirklich geglaubt. Ich glaube nicht, dass er nur uns aufs Kreuz legen wollte mit dieser Behauptung. Er wollte das schildern, so wie es war. Und was stellt sich heraus? Natürlich ein monströser Lügner. Inzwischen gibt es eine Rousseau-Forschung, die ganz genau gezeigt hat, der war ein Heuchler und Lügner ersten Ranges. Je mehr er betont, dass es so war, desto weniger darf man ihm glauben. Das ist doch sehr interessant. Ja, diese Falle der Authentizität. An die kann ich überhaupt nicht glauben. Literatur ist in meinen Augen niemals das Unmittelbare, das Authentische, sondern immer etwas Vermitteltes. Und so gibt es auch, Sie können auch in meinen Arbeiten, ab und zu gibt es ein Gedicht, da ist von meinem Vater die Rede oder von meinem Großvater oder so etwas. Ja? Nur das bedeutet nicht, dass ich, das in so einem Gedicht vorkommt, ist nicht unbedingt dasselbe Ich, das in meinem Pass steht. Also, es gibt zwei Großväter, die ich habe. Der eine ist der in meinem Gedicht und der andere ist mein wirklicher Großvater. Und die beiden kann man ja gar nicht verwechseln.
Sie nennen das Lügen. Ich wäre da überhaupt nicht so streng. Ich würde sagen, mit Fantasie der Realität entkommen. Naja. Das hat doch etwas Schwebendes an sich. Das hat nichts mit Lügen zu tun. Lügen ist mir zu moralisch.
Ja, aber wenn der Autobiograf selbst einen moralischen Anspruch stellt, wie das Monsieur Rousseau nicht zu knapp tut, ja, indem er behauptet, mein nacktes Herz, ich lüge nicht. Und was tut er? Das ist doch ein bisschen peinlich, sagen wir so. Also in diese Falle möchte ich einfach nicht gehen. Das heißt nicht, dass man nicht erzählen kann. Man kann durchaus irgendwie, alle Leute erzählen Anekdoten aus ihrem Leben. Meine Tochter fragt mich, wie war das damals? Und dann erzähle ich so ganz bieder, ja. Erzähle ich ihr ganz brav, ganz naiv, wenn Sie wollen, erzähle ich ihr irgendwelche Geschichten vom Bombenkrieg, von der Nachkriegszeit. Ich finde das sehr spannend. Wohlstandskinder, für die ist das ja eine unvorstellbare Welt. Also das interessiert die auch. Nur, ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass das jetzt nun alles, was ich so erzähle, so war. Denn es gibt ja tausend Möglichkeiten, sich da selbst zu täuschen, sind ja ungeheuerlich. Zum Beispiel erzählen viele Leute, wenn sie von ihrem Leben erzählen, Sachen, die ihnen erzählt worden sind. Das heißt, diese Erinnerung ist gar nicht die eigene, sondern es ist die der Mutter, der Tante, der irgendeiner Freunde, die sagen, du hast doch damals, wie du klein warst, immer das und das gemacht. Ja? Das hört er dreimal, wenn er 12 ist. Dann verwechselt das mit seiner eigenen Erinnerung. Das heißt, Sie können endlos so weitermachen. Ja? Dann die Redaktion, die man vornimmt, die unbewusste Reaktion, das Unbewusste zensiert, lässt vielleicht die eine peinliche Episode raus. Die andere Episode wird aber immer schöner. Ja? Die eine vergisst er, die weiß er gar nicht mehr. Aber die andere, die irgendwie attraktiv ist, die wird ein bisschen, ohne dass er es selbst merkt, wird die ausgeschmückt und wird irgendwie als Geschichte immer besser, durch Wiedererzählen. Ja? Und so diese ganzen Mechanismen finde ich ja sehr, sehr lustig und sehr spannend, aber man möchte nicht gerne der Dumme sein, der darauf reinfällt, verstehen Sie?
Und was hindert Sie, eine geschönte Legende Ihres Lebens zu verfertigen? Naja, mit der Ironie, die ja auch Distanz dazu einnimmt.
Man müsste dann eben von vornherein das als Fiktion darstellen. Dann wäre dem ja nichts, da wäre nichts zu sagen. Und dann ist man aber bei einer Art Roman und nicht mehr bei der Autobiografie. Denn die Autobiografie kann nicht umhin, sie will als Zeugnis auftreten, sie will irgendetwas verbürgen, irgendeine Wahrheit darstellen, oft enthüllen. Und da, glaube ich, da begibt man sich in ein Dickicht von Zweideutigkeiten, um es milde auszudrücken. Ja.
Wie erzählen Sie denn Ihrer Tochter, wie das damals war im Krieg? Erzählen Sie das so mit den Gefühlen wie damals oder mit der Bestandsaufnahme rückwärts gewendet?
Ja, das sind eben diese Art von Halbfiktionen, die dann dabei entstehen, weil der Zuhörer, in diesem Fall ein Kind, verlangt ja eigentlich eine Geschichte. Er verlangt ja keine historische Darstellung, er verlangt keine Statistik, er verlangt keine Fakten in dem Sinn, sondern er will ja nur ein Gefühl dafür entwickeln, er will sich da reinbegeben. Er sieht es als Abenteuer letzten Endes und er will dieses Abenteuer, da will er sich reinversetzen in dieses Abenteuer. Also der ganze Zug der Geschichte, die zieht unwiderstehlich in die Literarisierung, in irgendeine Form von Literarisierung und wenn es nur die mündliche Literatur ist, sodass das werden einzelne Bilder zum Beispiel entstehen. Ja? Also man weiß, dass Kinder unwiderstehlich angezogen werden von Katastrophen. Wenn ein Haus brennt, Kinder haben eine ungeheure Vorliebe, Brände zu betrachten. Überhaupt Katastrophen sind im Auge von Kindern zweideutig. Die sind nicht nur schlimm, sind auch schlimm, aber nicht nur schlimm. Die haben auch etwas sehr Spannendes an sich. Ja? Also wird jetzt so eine Bombennacht geschildert, wie der Himmel rot ist, wie Häuser einstürzen, wie Leute aus den Ruinen kommen. Es ist Nacht, ja? Überall sind Sirenen. Man kommt aus dem Keller, manche Leute haben nur noch einen Koffer übrig, weil ihr Hab und Gut verschwunden ist. Manche sind verschüttet, es wird gegraben, Leute werden ausgegraben und so weiter. Man kann ein ganzes solches Panorama entwickeln und dann muss eine Erzählerfigur drin, ich meine, jedenfalls, wenn ich das meiner Tochter erzähle, muss eine Erzählerfigur drin vorkommen, das bin ich. Die muss ja vorkommen, also wie ich jetzt dann da und wieder gegenüber das Haus weg war und so weiter. Äußerst spannend. Und sie hört mir mit größter Spannung und mit größtem Interesse zu. Nur, was zugleich klar ist, dass das eine Ästhetisierung und eine Stilisierung dieser Vorgänge ist, die als solche gar nicht einfach reproduziert werden können.
Ich habe kürzlich einen berühmten Physiker sagen hören, das Ich gibt es gar nicht. Das Ich besteht aus den Geschichten, die andere über uns erzählen. Jetzt möchte ich Sie fragen, wenn Sie keine Biografie schreiben wollen, möchten Sie möglicherweise nicht, dass Ihr Ich aus den Geschichten besteht, die Sie über sich erzählen?
Ja, aber das ist ein Unterschied. Ich meine, der andere sieht ja etwas, was man selbst nicht sieht. Das heißt, jede Selbsteinschätzung leidet ja unter allen möglichen blinden Flecken, Deformationen, ja, Zensuren und so weiter. Und das gilt ja selbst für Dinge, die gar nicht unbedingt mit der Autobiografie was zu tun haben, sondern wenn jemand von sich selbst sagt, ich bin ehrlich, was bedeutet das? Das ist eigentlich nicht sehr glaubwürdig. Das bedeutet zunächst nur, dass er diese Behauptung aufstellt, aber nicht, dass er ehrlich ist. Bedeutet auch nicht, dass er unehrlich ist. Also man weiß es nicht. Wenn dagegen 10 andere von ihm sagen, das ist wirklich der Mensch, der ist mir aufgefallen, der ist also total integer, also auf den kannst du dich verlassen, der ist vollkommen ehrlich, hat eine höhere Glaubwürdigkeit natürlich, als wenn er selber es behauptet.
Das heißt ja eigentlich, es gibt keine Fakten, nicht? Es schwebt alles ein bisschen.
Ja.
Es gibt möglicherweise Fakten, das wäre für Sie möglicherweise die Mathematik. Und dann gibt es die Literatur und die Fantasie. Ja, es erinnert mich, was Sie erzählen, erinnert mich ein bisschen an eine Bezeichnung, die man Ihnen unlängst gegeben hat, also eine Geschichte, die man über Sie erzählt hat. Und die heißt, er ist ein Fahrplaner der Lüfte. Und diese Bezeichnung hat mir ungewöhnlich gut gefallen, weil ich das sehr schön finde, weil ja. Ich mir darunter jemanden vorstelle, der halb kalkuliert, halb sich überraschen lässt. Jemand, der halb fest auf dem Boden verwurzelt ist und halb schwebend darüber. Sind Sie so jemand?
Naja, ich habe mir diesen fliegenden Robert ein bisschen als Emblem ausgesucht. Das ist eine Figur aus dem Struwwelpeter. Das ist dieser Junge, der immer gewarnt wird, er soll nicht rausgehen, weil es draußen stürmt. Und wenn er mit dem Regenschirm da rausgeht, kann es ihm passieren, dass er durch die Lüfte fortgetragen wird. Und schon als Kind, jetzt bin ich bei der autobiografischen Erzählung, das heißt bei einer Art von Fiktion, wenn Sie wollen. Schon als Kind hat mich diese Warnung überhaupt nicht abgeschreckt, sondern im Gegenteil, die Vorstellung, dass ich rausgehe, trotz dieser Warnungen und dass plötzlich mich der Wind weit, weit davonträgt, die fand ich außerordentlich anziehend. Also statt der Abschreckung ist das Gegenteil eingetreten und deswegen ist dieser fliegende Robert so für mich so eine Art, wie soll man das nennen, eine Art Totem geworden, so eine Art Vorstellung, die mir gefällt. Aber so relativistisch, wie Sie es nun sagen, möchte ich mich auch nicht hingestellt sehen, denn ich glaube schon, dass es Tatsachen gibt. Ich glaube nur, dass sie nicht so leicht zu fassen sind und vor allem nicht Tatsachen, die man über sich selbst herausfinden will. Es gibt ja die alteuropäische Tradition, erkenne dich selbst, ja, eine alte Aufforderung, an der man immer wieder scheitert. Und deswegen würde ich mich, wie gesagt, eher auf das Urteil von anderen verlassen, wenn ich eine Person einzuschätzen hätte, als mich auf das zu verlassen, was er selbst von sich behauptet. Das ist ja so leichtes Spiel. Ja? Ich bin gut, das ist ja blöd, ja? Hat nichts zu bedeuten. Andere, wenn es andere sagen, das hat ja mehr Gewicht. Und wenn es mehrere sagen, dann kann man das schon als eine, zumindest als eine Annäherung an die Tatsachen, kann man das dann schon nehmen. Da würde ich mich dann schon eher drauf verlassen.
Dieser Robert, der Luftige, der rausgeht, trotz Warnung und sich in die Lüfte erhebt, das ist ja eigentlich eine ganz, ganz mutige und widerborstige Figur, nicht? Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das im Laufe Ihres Lebens verloren gegangen ist. Man sagt ja immer, Kinder machen sowas. Aber Sie selber sagen ja auch heute noch von sich, Sie seien ein Zappelphilipp. Das ist auch wieder so eine Figur aus dem Kinderbuch. Also ist es auch wieder eine Geschichte, die Sie über sich erzählen? Oder sind Sie es wirklich jemand, der zappelig ist, ungeduldig, spielfreudig?
Naja, Sie wissen ja, dass Menschen eigentlich nie vollständig erwachsen werden. Da findet sich immer ein Rest Und der ist wahrscheinlich bei Leuten, die sich mit Kunst oder Literatur befassen, ist dieser Rest wahrscheinlich stärker als bei anderen, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Die müssen ja, um zu produzieren, eine Restnaivität haben oder eine Restunbefangenheit oder sie nicht festbinden zu lassen. Sagen wir es so, wenn er sich vollkommen festbinden lässt in irgendeiner Situation, in einer sozialen Situation, in einer politischen Situation, also in seinen Geschäften, in seinen Präoccupationen und so weiter, wenn er diese soziale Ankettung akzeptiert, dann kann es sich ja wahrscheinlich produktiv nicht mehr so gut bewegen. Das möchte ich schon mal als Vermutung hinstellen.
Dieses spielerische, nicht festgebunden sein. Ich habe das eigentlich nirgendwo gefunden in all den Papieren, von denen man sagt, dass sie ihre Biografie festhalten. Schreiben vielleicht ihre Biografen ein falsches Leben von ihnen fest, wenn sie es nur mit Fakten festklemmen?
Ja, aber das soll uns ja auch nicht stören. Ich meine, wenn schon jemand sich die Mühe machen sollte, so etwas über mich zu verfassen, dann gehört es zu diesen unvermeidlichen Nebeneffekten der Veröffentlichung. Ich meine, wenn Sie das nicht haben wollen, dass die Leute über Sie reden oder schreiben, dann müssen Sie halt den Mund halten. Insofern brockt man sich das selber ein. Und ich meine, ich brauche da auch wiederum gar nicht nur von mir sprechen, sondern jeder Schriftsteller, auch der mittlere oder kleine Schriftsteller, hat schon so etwas entwickelt, so etwas wie eine Art Legende, sage ich mal. Bei den großen Schriftstellern ist das ganz evident. Das sind irgendwie sagenhafte Figuren. Ich meine, das ist dann der tragische Kleist, der sich erschossen hat. Also Leute, die sonst von Geist gar nicht viel wissen, die wissen, aber immerhin, da gibt es dieses Grab am Wannsee, da hat er sich erschossen mit dieser Frau, Doppelselbstmord. Also das ist ein Teil der Legende von Kleist. Ja? Und andere haben ganz andere Legenden. Und so entstehen natürlich durch die Nachrede auch wiederum andere Geschichten, zum Teil auch ganz doofe Geschichten, also einfach so Klischees. Sagen wir, Luther hat ein Tintenfass nach dem Teufel geworfen, ja. Und wenn Sie auf die Wartburg gehen, da zeigt man Ihnen wahrscheinlich heute noch einen Tintenklecks an der Wand. Natürlich eine reine Legende, die hat sich da an ihn angesetzt, an die wirkliche Figur setzt sich so eine Art Schicht an von Erfindungen. Also in dem Fall sind es nicht Autobiografien, sondern Biografien, die sich da ansetzen und die eigentlich die Gestalt oft richtig verdecken, weil es ja, wie gesagt, sind alles Fiktionen, hat mit ihm vielleicht gar nicht so viel zu tun. Und es hat auch gar keinen Sinn, dich dagegen zu wehren. Das ist einfach so wie soll man sowas nennen, eine Art Mehltau, der sich um diese Personen herum ansetzt, aus vielen Bestandteilen. Das wird man ja nie wieder los. Ich meine zum Beispiel, selbst ich habe schon so, über mich gibt es schon so, also ich habe zum Beispiel den Tod der Literatur verkündet. Steht seit Jahrzehnten in irgendwelchen, immer wieder wiederholt, ist immer dasselbe. Ja, oder ich war der Barde von Fidel Castro, oder ich war, ich weiß nicht was, Chefideologe von 68, oder ein Renegat, der Linken den Rücken zu, ein Verräter der Linken, und so weiter und so weiter. Und es wiederholt sich, das wird, einer schreibt vom anderen ab. Na gut, warum nicht? Lass sie doch schreiben.
Moment mal, waren Sie kein Verteidiger der kubanischen Revolution?
Gut, aber ein Barde von Fidel Castro, ich war mit der größten Skepsis über Fidel Castro, wo gibt überhaupt keinen, die einzigen Texte von mir, die über Fidel Castro überhaupt schwarz auf weiß existieren, sind äußerst skeptisch, um nicht zu sagen, ziemlich feindselig. Ich habe ihn als Kaziken bezeichnet und er hat mich aus Kuba rausgeschmissen als CIA-Agenten. Ich meine, aber ich will das, wie gesagt, ich will da gar nichts dementieren, weil das ist sinnlos zu dementieren. Gegen das Abschreiben, gegen die Legende, gegen das Weiterschreiben von irgendwelchen Klischees ist überhaupt kein Kraut gewachsen. Also ich will das gar nicht richtigstellen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Das ist verlorene Mühe. Denn die Journalisten schreiben voneinander unerbittlich ab. Einer vom anderen und dagegen ist kein Kraut gewachsen. Und warum auch? Es soll mich ja nicht stören.
Wie stark lassen Sie sich denn beeinflussen von solchen Meinungen, Ansichten, ja. Geschichten über Sie. Ich denke jetzt gerade an etwas, Sie waren Mitglied der Gruppe 47. Mhm. Und damals haben Sie irgendwann einmal Hiebe bekommen bei einer Lesung von Ihren Kollegen. Ich habe das gestern mal bei der Toni Richter in dem Buch nachgelesen. Ja. Und dann steht dann da, Enzensberger nahm die Kritik mit Haltung an, aber er zerriss das Manuskript an Ort und Stelle und warf es in den Papierkorb. Damals zumindest waren Sie offenbar sehr stark beeinflussbar. Sind Sie heute darüber hinausgewachsen?
Ja, das war, die Gruppe 47 wird ja wahrscheinlich heute überschätzt, weil sie auch zu einer Art Legende geworden ist ihrerseits. Aber es war ja ganz nützlich. In den Anfangsjahren war es immerhin so, dass man da eigentlich eine viel nützlichere Kritik erfahren hat, als die, die einem normalerweise in den Medien zuteil wird. Denn das waren Kollegen, man hat sehr handwerklich gesprochen. In diesem Fall allerdings wurde gar nicht viel gesprochen. Und mir ist beim Vorlesen gar nicht, da hat ja niemand was gesagt. Ich habe mittendrin aufgehört zu lesen, habe gesagt, ich glaube, das genügt. Weil ich selbst beim Lesen gemerkt habe, dass das nicht tragfähig ist. Also so erinnere ich mich. Bitte, jetzt haben Sie eine Anekdote. Frau Richter erzählt vielleicht eine andere Geschichte. Also da sind wir schon wieder bei der Zweideutigkeit der Biografien angekommen. Ich will das gar nicht klären, das ist mir auch ganz egal. Nur es kann einem ja natürlich passieren. Und ich bin für, ich zum Beispiel brauche ich, ich will unbedingt einen Lektor haben. Die werden ja heutzutage eher abgeschafft in den Verlagen, weil die teuer sind, diese Leute, und lästig. Aber ich brauche immer jemanden, der meine Sachen liest und der auch Kritik an diesen Sachen übt. Ich finde nicht, dass man unfehlbar ist. Das stimmt doch nicht. Also ich brauche einen kompetenten Leser vor der Veröffentlichung, der mir sagt, hör mal zu, aber ist das nicht da hier? Der braucht es ja nicht unbedingt besser zu wissen. Es genügt, wenn er ein kleines Kreuzchen an den Rand macht vielleicht. Und dann muss ich sehen, was da vielleicht irgendwas nicht stimmt. Ja? Also das habe ich sehr gerne. Das mag ich, das brauche ich. Und ich habe mir manchmal sogar schon einen privaten Lektor geleistet, wenn der Verlag ihn nicht in der ausreichenden Form. Und so, wenn man so als etablierter Autor gilt, dann hat man ja das Risiko, dass man da ins Messer läuft, weil die dann einfach drucken, was man schickt und so. Das ist nicht gut.
Sie sind ja einer der wenigen deutschen Intellektuellen, die auch etwas sagen zu dem, was sie lesen, reflektieren. Zum Einmischen haben sie eine differenzierte Haltung, wie ich weiß. Aber sie beziehen durchaus Position. Dann kriegen Sie ja auch pausenlos irgendwelche Stempel aufgedrückt, nicht? Man antwortet sofort. Bubis hat jetzt, glaube ich, gerade Sie einen neuen Nationalisten genannt. Ja. Ärgert Sie das überhaupt nicht? Oder finden Sie das richtig? Oder nehmen Sie dazu Bezug? Oder sagen Sie, Schubladen sind eh nicht für mich gemacht?
Also erstens mal ist natürlich so, die strategische Regel ist, nie reagieren. Überhaupt nie reagieren. Das immer reden lassen und nicht darauf zurückkommen, nicht darauf antworten, das hat gar keinen Zweck. Es ist immer günstiger, wenn die anderen auf einen reagieren, als wenn man auf die anderen reagiert. Das ist doch ganz einfach. Also wer spielt aus und dann sollen die anderen ihren Teil dazu sagen, ob das freundlich oder unfreundlich ist, das ist ihr gutes Recht. Es kommt darauf an, die Initiative zu behalten. Das ist ganz einfach. Und was den Ärger betrifft, wissen Sie, nach 40 Jahren bin ich so an alles gewöhnt. Ich meine, es geht jetzt seit mehr als 40 Jahren und von Anfang an habe ich auch was abgekriegt und das macht doch nichts. Ich meine, das ist Pluralismus, Pressefreiheit und so weiter. Lass sie doch.
Aber Sie reden und schreiben weiter. Warum? Was treibt Sie? Es kann ja nicht nur das distanzierte Verhältnis zu Deutschland sein, zur Gesellschaft sein oder zu dem, was in der Welt passiert. Es muss Sie etwas treiben. Was ist es?
So, ich habe Produktionsinteresse. Mich interessiert es, etwas hervorzubringen. Das ist ja die Lust daran. Und das ist ja ein sehr privilegierter Beruf, weil ich meine, ich mache einfach das, was ich gerne mache. Und das kann mir niemand verbieten. Glücklicherweise haben wir keine Diktatur, wir haben keine Zensoren. Das ist doch wunderbar. Ich kann einfach das machen, was mich am meisten interessiert. Das ist doch ein tolles Privileg. Ich bin da sehr dankbar. Und dass man dann hinterher manchmal geschimpft wird, na gut, das muss man doch in Kauf nehmen. Das wäre ja noch schöner. Also bitte. Und jedenfalls kann mir ja niemand den Mund zugeben. Also das ist doch die Tatsache. Also es besteht überhaupt kein Grund, sich darüber zu beklagen.
Sie haben mal gesagt, Sie seien ein Leser. Und das stimmt ja wohl auch. Also, alles lesen, was man nur lesen kann. Und möglichst schnell unterdessen. Ja. Nun lesen ja sehr viele Leute. Bei Ihnen aber kommt das Gelesene oder das, was man sich dazu denkt, auch wieder heraus. Davon sprachen Sie ja eben. Haben Sie schon mal überlegt, worauf das beruht, dass die einen lesen, aber das dann einfach so in ihrem Fundus bewahren und dass es bei Ihnen wieder herauskommt?
Zunächst einmal ist das einfach ein Laster, das gewöhnt man sich ja schon in zartester Jugend an. Ich glaube, ich habe schon mit 5 angefangen zu lesen und habe mich darüber geärgert, Zuerst bekommt man ja diese Kinderbücher, die man aber in 3 Minuten ausgelesen hat, und das ist ja reiner Betrug. Also ich habe dann sofort nach dicken Büchern verlangt, weil damit es länger dauert. Ja? Denn diese lächerlichen Bilderbücher, die sind ja nichts. Das ist ja Betrug am Kunden. Ja? Da ist man ja gleich durch. Und von da an blieb das eben ein Laster, kann man schon so nennen. Nach dem Walfischprinzip, Sie wissen ja, wie der Walfisch vorgeht, der lässt ja ungeheure Mengen von Meerwasser durch seine kammartigen Zähne durchlaufen, und da bleibt dann aber immer ein bisschen was hängen, Plankton in diesem Fall. Und so muss man natürlich auch beim Lesen vorgehen. Also ich habe ja auch ein ziemlich schlechtes Gedächtnis, ich merke mir ja nur das, was ich mir merken will, und das andere nicht, und da bleibt dann natürlich was hängen.
Ja, beim Walfisch ist das eine Frage der Physiologie, bei Ihnen nicht.
Naja, aber das ist jetzt schon so, das ist eben schon so eingewurzelt. Also ich meine, das ist eben auch eine Art Sprache durch sein System durchlaufen zu lassen. Es ist ja nicht nur die Fakten oder die Dinge, die man dabei erfährt, das ist ja auch sehr schön. Ich liebe zum Beispiel Fachliteratur, ich lese wahnsinnig viel solche Bücher, spezialisiertere Sachen, ja. Egal, worum es da geht, ob das jetzt mal, ja, meine Vorliebe für Mathematik, aber ich meine auch Dinge über Evolution oder Medizin oder irgendwelche solche Dinge. Ich habe eine riesige Referenzbibliothek im Haus, auf die ich zurückgreifen kann, ja, über alle möglichen Themen, und das ist sehr schön. Und außerdem natürlich ist auch der sprachliche Reiz. Also wenn Sie Nerven dafür haben, wenn Sie so ein ausgebildetes Nervensystem dafür haben, dann holen Sie aus diesen Büchern auch Wörter heraus oder Wendungen, sprachliche Dinge, die ja wunderbar sind. Also die gerade aus der Wissenschaft kann man wunderbare Dinge herausziehen. Ich meine, es ist doch, stellen Sie sich vor, was das bedeutet, wenn ein Kosmologe vom weißen Rauschen spricht. Das ist ja eine Metapher ersten Ranges, weißes Rauschen. Toll. Also gerade die Kosmologie oder die Astrophysik ist sehr reich an solchen Sachen. Der Mann, der auf die Idee gekommen ist, ein solches Phänomen, ein schwarzes Loch zu nennen, der hat ja eine dichterische Fähigkeit, der Mann.
Philosophie haben Sie studiert, dafür haben Sie sich entschieden. Ist Mathematik so etwas wie ein Gegenpol für Sie?
Naja, studiert und studiert. Wissen Sie, ich bin weder ein Philosoph noch ein Mathematiker. Ich bin immer nur so eine Art Dilettant, der nur nach der Attraktion von diesen Sachen geht. Also einfach, es hat ja alles eine gewisse Anziehungskraft. Denn Theorie ist nicht etwas, was mir die Welt erklärt, sondern was Erregungen vorruft, sagen wir mal so. Ja, also irgendwelche kleinen Blitze erzeugt. Das führt zu einer Art, wenn Sie wollen, zu einer Art, im besten Fall zu einer Art kleinem Höhenrausch, möchte ich mal sagen. Ja? Sie sehen, dass Ihr Gehirn Möglichkeiten enthält, von denen Sie gar nichts gewusst haben.
Ja, Sie haben doch auch schön. So etwas wie die Sprache in der Mathematik entdeckt, wenn ich jetzt mal an den Zahlenteufel erinnere. Ja. Haben Sie zumindest klargestellt, wie wichtig Sprache auch in einem Bereich ist, von dem man normalerweise sagen würde, ja, der besteht aus Zahlen. Sprache auch in der Mathematik. Also verändert man die Wörter, versteht man besser Mathematik.
Das ist schon richtig, aber die Mathematik hat ja selbst so eine Art Sprache. Diese Notation, die die Mathematiker haben, die ist ja nicht zufällig so entstanden, um uns zu peinigen, sondern die hat ja eine eigene Grammatik zum Beispiel. Also wenn Sie da reinsteigen, dann sehen Sie, dass Sie damit mit höchster Geschwindigkeit und Präzision können Sie eine ganze Kathedrale aufbauen innerhalb dieses abstrakten Systems. Sie entwickeln ganze Gebäude, die von äußerster Komplexität und von einer gewissen Schönheit. Also das ist schon ziemlich atemberaubend, was die Leute machen, soweit ich dem überhaupt folgen kann. Denn wie gesagt, ich bin kein Fachmann. Nur der Reiz der Sache, die Eleganz der Sache, die Beherrschung von Komplexität, also das können wir alle, wenn wir wollten. Und wenn wir Lust hätten, können wir alle, weil das ist im menschlichen Gehirn drin. Das ist eine Möglichkeit, die wir haben. Und es ist nur die blöde Schule, die das versaut, weil die meisten Leute, die dann rauskommen, sind für ihr Leben lang bedient und wollen nie wieder was davon hören. Das war schade. Und deswegen habe ich dieses kleine Buch geschrieben für meine Tochter, damit sie irgendwie einen Zugang dazu hat, zu dem Reiz dieser Sache. Das ist nicht so, das ist nichts, was für nur ein paar auserwählte Leute, sondern das kann ja eigentlich jeder hat einen gewissen Zugang zu diesen Sachen, weil das ist gewissermaßen installiert, ja, als Programm in unserem Gehirn. Das ist nicht etwas, was nur ganz besondere Leute verstehen können. Nein, nein, das glaube ich eben nicht.
Das hört sich so an, wenn Sie sagen, und jetzt kommt das nächste Interesse und das interessiert mich, als sei das ein fortlaufendes System bei Ihnen. Ist das dann auch der Spaß, Zusammenhänge zu entdecken? Also jetzt kommt das nächste Interesse dazu und da sehe ich wieder Verknüpfungen, Verbindungen, Zusammenhänge?
Naja, man leitet ja das Wort Intelligenz von der Fähigkeit ab, der Wortsinn ist eigentlich etwas in Verbindung zu bringen. Ja, aus dem Lateinischen stammt dieses Wort und es bedeutet eigentlich das. Und wir arbeiten ja alles so. Ich meine, nicht nur jemand, der so arbeitet wie ich, sondern jeder intelligente Mensch stellt ja Verknüpfungen her. Der verknüpft ja andauernd. Denn es ist ja nicht so, dass uns selbst, einem selbst so ungeheuer viel selber einfällt. Ich bin etwas skeptisch, was den Begriff der Originalität betrifft. Ich glaube nicht, dass man von Null anfängt, wenn man etwas macht, sondern man hat ja immer schon das riesige Menschheitsgehirn, das ja schon tausende von Jahren an der Arbeit ist, als Vorgabe. Man arbeitet ja immer an dem weiter, was die anderen schon gemacht haben. Also dieses Originalgenie imponiert mir überhaupt nicht. Der soll sich nicht so anstellen, ja, als wenn er der Erste wäre, der jetzt hier ganz von Null anfängt. Das stimmt ja nicht.
Ich würde gerne mal wissen, als Sie angefangen haben zu schreiben, haben Sie sich ja sicher auch danach gerichtet, nach dem, was Sie gelesen haben. Wie viel Zeit hat es eigentlich gebraucht, bis aus dem schreibenden Enzensberger ein echter Enzensberger wurde? Jemand, der sehr wohl auch Originalität erreichte. Können Sie da so einen Moment erwischen oder eine Phase?
Na, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich nicht allzu früh publiziert habe. Ich war 27, glaube ich, als mein erstes Buch erschien, oder 28 so ungefähr. Und das ist natürlich ein großes Glück, denn dadurch ist mir und der Welt so manches erspart geblieben. Und eines Tages habe ich dann natürlich ein großes Auto da fee gemacht und diese ganzen Hefte und was, diesen ganzen Schund, der da vorlag, der wurde dann eben weg damit gemacht. Also habe ich Glück gehabt.
Was ist das eigene? Kann man das selber sagen?
Ja, da sind wir wieder bei dem Paradox von vorhin. Eigentlich steht ein Urteil darüber immer nur den anderen zu.
Also angenommen, die Legende, die man über Sie schreibt, stimmt. Sie haben angefangen zu schreiben, als Sie ungefähr 14, 15 waren. Damals beim Volkssturm. Nehmen wir mal an, das stimmt. Hat damals Literatur oder wann immer Sie geschrieben haben, für Sie zu etwas gedient?
Naja, natürlich, das hat damit zu tun, dass die Welt, die man vorfindet, einem nicht genügt. Das ist ganz schlicht das wahrscheinlich. Ja. Also das kann man verschieden bezeichnen. Manche Leute nennen das Flucht oder Eskapismus. Feierliche Leute nennen das ein geistiges Interesse oder was auch immer. Ja. Aber zunächst mal ist es eine vitale Sache, dass das, was ich vorfinde, mir nicht reicht. Also eine Suchbewegung würde ich das eher nennen als eine Fluchtbewegung. Das ist eine Suchbewegung und dann entdeckt man viele Dinge, die einem unmittelbar nicht gegeben sind, die einem nicht unbedingt in der Schule oder zu Hause oder geschweige denn in der politischen Umgebung, in der man sich befindet, die werden einem nicht gegeben. Also muss man suchen. Und mit einigem Glück wird man auch finden.
Hatten Sie da schon mal damals schon so eine Möglichkeit zu entkommen, zu fliehen, zu?
Ja, das war ja in diesem Chaos, war das nicht so schlimm?
Ich meine über die Literatur, Entschuldigung.
Ach so, meinen Sie, ja. Ja, sicher, ich meine, es gab ja auch die Trivialliteratur. Wir wollen ja nicht so tun, als hätte man als Kind, ich habe ja alles durcheinander gelesen. Ich meine, völlig durcheinander gelesen. Es war auch ganz gleichgültig, ob das jetzt, mein Vater hatte Bücher von Thomas Mann, aber ich habe auch Afrika-Geschichten gelesen und irgendwelche komischen Polarabenteuer oder Völkerkunde, alles wild durcheinander, Heftchen, ganz egal was. Es musste nur Stoff sein. Science Fiction gab es auch schon, eine primitive Form von Science Fiction. Also alles durcheinander. Das, Kinder, junge Menschen haben nicht diese strenge Unterscheidung von E-Literatur und U-Literatur, sondern das ist alles Futter.
Was futtern Sie im Moment?
Ach ja, das sehen Sie, da ist ein ganzer Tisch. Das ist sozusagen das Fegefeuer, ja, die Bücher, die kommen, neue Bücher, die kommen erstmal auf diesen Tisch. Und die werden alle irgendwann mal auch geöffnet und dann sieht man schon und dann entsteht so eine Art Darwinismus der Bücher. Man kann ja nicht alles da behalten, man schaut mal rein und sagt, nein, das brauchen wir jetzt nicht zu lesen, das muss wieder weg, der Platz ist begrenzt, bin ja kein Sammler in dem Sinn. Und andere, die sich als überlebensfähig erweisen, die man brauchen kann, da ich auch ein bisschen Verleger bin, liegen natürlich auch die Sachen da, die erscheint jeden Monat ein Buch da. Ich habe so eine Reihe von Büchern, die ich herausgebe. Darum muss ich mich auch kümmern. Ich habe überhaupt ein paar Berufe zu viel.
Ihr neuer Gedichtband, ich glaube, er ist noch gar nicht auf dem Markt.
Nein.
Heißt Leichter als Luft. Ist Poesie leichter als Luft?
Ja, aber er hatte auch einen Untertitel, der das ein bisschen relativiert. Der Untertitel heißt... Das heißt, leichter als Luft, moralische Gedichte. Also, das ist fast ein Oxymoron, nennt man sowas. Also, wenn zwei Sätze in einem gewissen anscheinenden Widerspruch zueinander stehen. Es ist nicht nur ein Entschweben damit gemeint.
Sie haben sich mal darüber aufgeregt, dass wir zu viel Moral in unserer Gesellschaft haben. Moralische Kapitalismuskritik. Jetzt kommen Sie selber mit Moral. Sind das die Widersprüche, mit denen Sie generell leben und stehen lassen können?
Das wird man ja sehen, wenn man das Buch sieht. Jedenfalls, mir hat jemand gesagt, ich kam gar nicht auf diesen Untertitel, aber jemand, der das gelesen hat, sagte, das sind ja eigentlich moralische Gedichte. Und diese Bemerkung hat mir gefallen, gerade weil sie so ein bisschen widerhakig ist, sagen wir. Auf den ersten Blick würde man sagen, eins von beiden. Aber warum eigentlich? Wir wollen sehen. Also das wird sich zeigen, wenn das Buch halt da ist. Dann sieht man schon, ob das eingelöst wird, was draufsteht oder nicht. Das wiederum ein Urteil des anderen zusteht.
Widerhaken in den Kopf des Betrachters setzen ist ein Ziel der Kunst, der bildenden Kunst. Aber Sie setzen ja auch permanent Widerhaken ins Gehirn der Leute, indem Sie widerborstige Essays schreiben. Sind Sie jemand, der ganz gerne Widerhaken setzt? Also ich meine positive Widerhaken.
Ja, es ist nicht so. Also eigentlich geht es mir nie darum, um die Provokation. Also das interessiert mich eigentlich nicht.
Die Irritation ist es, oder?
Weiß ich nicht. Das sind ja alles nicht Sachen, die Absicht, das ist nicht die Absicht. Die Absicht ist eher... Ja, wenn man schon überhaupt in dem Rahmen, in dem es möglich ist, festzustellen, was überhaupt der Fall ist. Und ich glaube, dass diese Widersprüchlichkeit oder das, was irritierend sein kann, gar nichts mit mir zu tun hat. Irritierend ist das, was vorhanden ist.
Sie sind jemand, der das sieht.
Na gut, das kann sein, aber es ist nicht, dass ich mir das raussuche oder so, dass ich das besonders... suche, sondern das ist etwas mehr, was ich finde, als was ich suche. Verstehen Sie? Das ist einfach so. Ich kann auch nichts dafür, dass das so ist. Aber wenn man hinschaut, kann man es vielleicht so sehen. Mehr will ich ja gar nicht sagen.
Na, es ist ein Zusammendenken können dessen, was in der Wirklichkeit passiert. Aber das eigentlich ist ja, glaube ich, das, was ein Intellektueller tut, nicht? Er sieht in Zusammenhängen und die Widersprüche, die sich auftun. Insofern sind Sie ein Intellektueller per se. Wären Sie damit einverstanden?
Man tut, was man kann.